Wer lacht, verkauft. Dein Sales-Podcast für mehr Spaß im Verkauf. Mit Alex für den maximalen Erfolg.
Und Stefan, dem Erfolgsbeschleuniger.
Hey, hey, yes, endlich Samstag, 8 Uhr und wir schlagen wieder eine Delle ins Universum. Ich freue mich.
Stefan, mein Lieber.
Ja?
Seit vielen Monaten schon fast haben wir endlich mal wieder einen Gast in unserem Podcast.
Ja, Mann, weil die Qualifikation auch so schwer war. Wir nehmen
Korrekt, wir nehmen den
Vollpfosten. Ja.
Nein, also erstmals braucht der oder diejenige einen geilen Vornamen. Ja. Die muss richtig was können. Und heute haben wir beides. Heute ist zu Gast Alex Dosse. Den habe ich kennengelernt vor 3-4 Jahren in einem Training beim Kunde. Und von der ersten Sekunde an war klar, der Typ hat die gleiche DNA wie ich, die gleiche DNA wie du, ist nur wesentlich jünger und sieht geiler aus wie wir. Und jetzt kommt das Entscheidende.
Finde ich nicht.
Ist nicht nur ein geiler Verkäufer, sondern, und das macht es besonders, hat gegründet. Der ist aus einem sehr erfolgreichen Vertriebsjob in die Gründung und genau da soll es heute drum gehen.
Geil. Das war eine richtig fette Laudatio. Alex, schön, dass du da bist. Ja. Und Alex, nur ganz kurz nochmal für die Abstimmung. Alex Dosse, du bist unser Gast. Dich nenne ich Alex. Und dich, Mr. Alexander Marx, ich nenne ich Gott oder Schatz. Ich hoffe, du kommst damit klar heute.
Beides gut. Schatz, Gott.
Geil, dass du da bist. Wie war die Laudatio auf dich? Wie fandest du es?
Boah, also ich weiß nicht. Ich habe schon so viel Butter hier gerade in die Pfanne geschmiert bekommen. So viel Honig ums Maul. Das, wow, Wahnsinn. Also bin ich gar nicht gewohnt, aber freut mich natürlich, dass ich gleich so viel Lorbeeren entgegengebracht bekomme. Man muss dazu aber auch sagen, viele Kenntnisse, die ich habe in meiner Sales-Fähigkeit oder meiner Sales-Karriere, habe ich auch dem Alexander Marx hier zu verdanken. Von daher, ja.
Ja, das ist schon guter. Ich finde es halt total spannend, Alex. Ich weiß, Gott, Schatzi, du hast ja viele Fragen vorbereitet. Aber lieber Alex, wenn du wüsstest, wie die ganze Zeit mir mein Podcast-Buddy erzählt, wie gut du bist. Du bist eine Sales-Maschine. Normalerweise, was du in einer Woche an Arbeiten schaffst, ja, oder was andere in einer Woche schaffen, schaffst du in einem halben Tag. Deswegen bist du noch halbtags als Sales-Agent-Manager angestellt bei der Firma. Darf man das sagen? Piep! Piep, also. Ja, auf jeden Fall in einer sehr, sehr erfolgreichen Firma. Geil, dass du dabei bist. Geil, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr.
Vielen lieben Dank für die Einladung, ja.
Super. Und jetzt, pass auf, Alex, die erste Frage zum Start.
Ja, sehr gut.
Ich habe sie noch ein bisschen anders formuliert. Für mich natürlich, ja, pass auf, bevor die erste Frage kommt, hol uns doch mal ein bisschen ab, was du vertriebsmäßig in deinem jungen Leben schon so alles gemacht hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich würde sagen, der erste Kontaktpunkt mit dem Vertrieb war damals so im dualen Studium. Ich habe ein duales Studium gemacht bei einem Farbenverkäufer, dänischer Konzern, und die haben halt Farben verkauft im Bereich Schwerindustrie, also ThyssenKrupp dieser Welt, aber eben auch an alle Reedereien der Welt. Also ihr kennt vielleicht MSC, Maersk, so das sind ja die Großen. Und im Grunde genommen war ich da eigentlich so ein Mischmasch, erst in Marineabteilung, dann nachher aber auch im Außendienst unterwegs. Ein Vertriebsmitarbeiter damals aus dem Außendienst für die Industrieabteilung, also hat klassisch verkauft an die Stahlbauer, ist aus NRW weggegangen zu einem Wettbewerber, und auf einmal stand der Geschäftsführer vor der Entscheidung, was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe da ein Vertriebsgebiet, was nicht besetzt ist. Und dann habe ich gesagt, hey, Vertrieb ist doch genau mein Ding. Hier ist meine Hand, ich heb sie, schick mich doch los. Und er meinte so, ja, ich überlege mir das. Eine Woche später habe ich dann einen Firmenwagen bekommen und ein Handy, und dann ging's los.
Also kein Schiff, sondern direkt ein Firmenwagen, ja?
Ja, genau.
Okay, hätte sein können irgendwie. Ja. Das war jetzt so ein bisschen witzig gemeint. Viele verstehen meine Witze nicht, aber sehr, sehr cool. Ja, mega. Ja, gut, das war so, der Podcast.
Dann,
das war gut.
Wie ging es dann weiter?
Dann bin ich erstmal, habe ich erstmal eine Liste bekommen mit Bestandskunden und eben auch noch mit Postleitzahlen. Das war klassisch, das Vertriebsgebiet war klassisch in Postleitzahlen aufgebaut, sodass ich dann erstmal Termine gemacht habe mit ein paar Bestandskunden, habe mich vorgestellt, habe gesagt, hey, folgendermaßen, Person A ist nicht mehr da, ich übernehme für die, möchte, dass ihr eben hier einen Ansprechpartner habt. Und dann habe ich halt Termine ausgemacht, gleichzeitig aber auch schon geschaut, welche spannenden Unternehmen gibt es denn eigentlich noch in der Umgebung, die man mal angehen kann. Und klassischerweise in diesem Unternehmen war es immer so ein klassischer Pharma-Job, also die meisten haben einfach Beziehungen gepflegt, und dann gab es ein neues Projekt da war, wurden die Leute angerufen und haben so eben halt Umsatz gemacht. Für mich war das ja gar keine Option. Ich war neu, ich war blutjung und habe dann einfach zum Hörer gegriffen und habe einfach klassischerweise Kaltakquise gemacht, ohne es vorher jemals getan zu haben.
Mega.
Alex, warte. Nee, Gott, Schatzi, warte, bevor du weiterlegst. Ja. Blutjung. Du siehst jetzt aus, als wärst du, weiß ich, 27 oder besser, wie alt bist du?
Das war ganz knapp. Ich bin Junge 28.
28. Wenn du blutjung sagst, wann hast du mit Sales angefangen? Mit 11 oder wann? Und damit ich kurz ein Gefühl dafür bekomme? Also
Müsste so 2021 gewesen sein.
Okay, also so gut vor guten 7 Jahren. Sehr cool. Nur für mich, damit ich mal ein Gefühl habe, weil du so echt jung bist. Schön.
Ja. So, also, ich meine, man hört ja schon raus, dass du in deinem ersten Pitch bei deiner ersten Firma das Thema Telefonakquise mit in den Raum schmeißt. Inwiefern, ich meine, da liegen jetzt zwischen damals und heute liegen 7, 8 Jahre. Inwiefern ist das Thema Neukundenakquise jetzt gerade bei der Gründung relevant für dich?
Ja, total. Also ich würde sagen, gerade in dem Bereich, wo wir uns unterwegs, klassischerweise Software-Sales, ne, also Software as a Service, da gibt es eigentlich zwei wesentliche Punkte zum Start. Ist erstens, dass du das Produkt möglichst schnell auf die Strecke bekommst und dass du natürlich erste zahlende Kunden dafür findest. Das heißt also zwei Prioritäten gesetzt, Produktbau und eben dann ja neue Interessenten, neue Kunden gewinnen. Das heißt, jeden Tag Vollgas, um da die richtigen Kunden zu finden. Und das ist natürlich auch etwas, gerade jetzt neu in der Gründung, wenn man ein Produkt baut oder auch schon vielleicht einen ersten Prototypen hat, ICP-Schärfung, ne? Also den Zielkunden genau zu definieren, weil ihr wisst es selber, man kann natürlich da draußen mit der Schrotflinte rumschießen, aber dann kommt wirklich wenig an. Und das war auch nochmal so ein Learning. Man muss halt viele Dinge vertesten, verproben, um nachher wirklich herauszufinden, welcher Kunde oder welches Profil suche ich eigentlich, damit dafür meine Lösung passt. Und das war jetzt auch erstmal, würde ich sagen, hat ein paar Monate gedauert. Und jetzt ist es so, dass wir den eben gefunden haben, den Zielkunden für uns, und klassischerweise dann Kaltakquise machen über LinkedIn, über Telefon.
Okay.
Und E-Mail kommt jetzt auch noch dazu.
Gabi, lass mich noch eine Frage.
Mach ruhig, ich hab dich auch lieb.
Mit meiner Frage habe ich jetzt natürlich schon zwei Hürden weiter dich schon geschoben. Nochmal die Uhr zurückdrehen. Du bist dann ja bei dem Unternehmen irgendwann gelandet, wo ich dich kennengelernt habe. Was da auch sehr erfolgreich. Und was war denn dann für dich in dem Fall der entscheidende Impuls, in die Gründung zu gehen?
Ja, ich habe damals ein Team geleitet und es gab zwei Teammitglieder, die dreimal hintereinander auf mich zugekommen sind und meinten, hey Alex, hier, unsere Provision wurde falsch ausgezahlt. Wir haben hier was anderes in unserer eigenen kalkulierten Excel-Liste, als wir eigentlich auf dem Konto bekommen haben. Und na, wenn das dreimal in Folge aufkommt, dann denkst du dir, okay, da muss ja irgendwo ein Problem vorliegen. Dann habe ich gedacht, ist das nur ein Problem, was bei diesem Unternehmen vorherrscht? Oder gibt es eben auch andere Unternehmen? Und schwuppsdiwupps habe ich erstmal dann Unternehmen oder ich habe Personen angefragt für ein Experteninterview, 15 Minuten. Ich validiere da gerade eine Idee, möchte gerne schauen, ob das bei euch auch ein Problem ist, und hatte dann ungefähr so 100 Interviews geführt. Und dann haben wir eben auch herausgestellt im Nachgang, ja, es gibt dieses Problem, und haben dann auch erste Unternehmen gefunden, die gesagt haben, wenn ihr so eine Lösung auf den Markt bringt, wir werden eure ersten Kunden.
Geil. Also das finde ich natürlich spannend. Da muss ich jetzt reingehen, Alex. Das ist super interessant. Also als dich diese drei Leute aus deinem eigenen Team angesprochen haben, hattest du da schon diese DNA in dir, Unternehmer zu werden? Oder beschreib mir das mal, weil das ist echt spannend, das ist interessant.
Also eine DNA, Unternehmer zu werden, wenn man sich so meine Familie anschaut, dann wahrscheinlich gar nicht. Ich bin der Sohn von zwei Beamten.
Also das ist ja fast wie bei Alex. Also bei Gott, Schatzi.
Ja. Also da ist eigentlich gar nichts so richtig mit Unternehmertum. Und ich habe damals während meines dualen Studiums schon mal ein Unternehmen gegründet, gemeinsam mit einem Kommilitonen. Da war es nachher allerdings so, dass es die Entscheidung gab, hopp oder top, wie Gott oder Schatzi häufig gerne auch im Sales anwendet. Dass es heißt, gut, wir brauchen eben Investoren, weil wir da hätten ein sechsstelliges Investment aufrufen müssen, um unser Produkt überhaupt auf den Markt zu bringen. Und mein damaliger Geschäftspartner und ich haben uns angeschaut und meinten, gut, wir haben noch nicht mal irgendwie einen Plan B in der Tasche, und haben gesagt, alles klar, wir machen erstmal das Studium fertig, liquidieren dann die Gesellschaft, haben wir auch alles gemacht, und dann kam mal Corona. Und unsere Idee war eigentlich im Endeffekt, einen Herrenschuh auf den Markt zu bringen mit einem wechselbaren Absatz, weil die ganzen Schuster werden auch immer weniger. Wir sind alle schwer beschäftigt. Wann schaffen wir es nochmal, zum Schuster zu gehen und eben da auch einen vernünftigen Herrenschuh, gerade so für Banker oder so, die halt relativ häufig dann solche schicken Schuhe tragen.
Klassiker. Klassiker. Ist eine normale Konsequenz. War auch eine Idee, die ich hatte. Wechsel. Also ganz klar.
Du läufst wahrscheinlich mit den schiefen Absätzen da rum. Ne?
Nee, Gabis Idee war eine Wechselunterhose. Weil sie die so täglich wechselt und nicht nur einmal die Woche.
So, ich muss gerade so schmunzeln. Maxi, wenn ich an dich denke, immer mit deinen Barfußschuhen, einen Helm auf, was war's noch, was du alles hast, Sandal, das ist so
Rucksack.
Lustig. Ja, Rucksack, genau. Rucksack. Ja, geil. Ja,
um nochmal auf deine Frage zurückzukommen mit der DNA. Also ich habe damals einfach während des Studiums schon mal so erste Erfahrungen gesammelt, wie ist es eigentlich, eine UG zu gründen? Welche rechtlichen Schritte kommen da auf mich zu? Und auch wenn ich aus dem Elternhaus gehört habe, ja, oh Gott, was machst du da? Weil natürlich große Angst war, das neue Unbekannte, wenn man halt seit mehreren Jahrzehnten fest beim Staat angestellt ist und immer weiß, wo kommt halt das Geld her.
Dann Alex, verstehe ich alles. Aber was mich interessiert, wo kommt es her trotzdem? Warum gehst du diesen Schritt? Ich meine, du könntest ja was anderes machen.
Ja, weil es einfach eine Passion in mir ist, einfach Probleme zu lösen. Und ich habe halt gemerkt, gut, auch gerade muss man auch sagen, vielleicht fairerweise durch das Umfeld, in dem der Gott und Schatz hier uns hier kennengelernt haben, hat man natürlich gelernt, was es bedeutet, Unternehmen aufzubauen, Dinge zu verproben, Dinge zu testen, Probleme zu lösen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, boah, das ist etwas, das möchte ich auch später machen.
Und was ist denn so, was war so der Antrieb? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt ja Menschen, die gründen, deren Antrieb ist, dass die Braut so schnell wie möglich schön zu machen, zum Unicorn zu treiben, 500 Millionen zu kassieren und den Rest ihres Lebens nichts mehr zu machen. Ne? Dann gibt's den Antrieb, wie bei Stefan zum Beispiel, der Stefan will eine Delle ins Universum schlagen. Dann gibt's mein Antrieb ist einfach, ich will einfach jeden Verkäufer und jede Verkäuferin so ein bisschen besser machen, dass unser Image auch ein bisschen aufpoliert wird. Was war denn dein Antrieb?
Boah, aber ganz kurz, so schön, wie du meinen beschrieben hast. Danke, Alex. Danke.
Gerne.
Also mein Antrieb, würde ich sagen, ist einfach, dass ich gemerkt habe, ich habe ja selber Vertrieb jetzt die letzten Jahre gemacht und habe halt gemerkt, es ist ein Thema, mit dem ich mich identifizieren kann. Ich meine, wir alle wissen, gerade jetzt im Thema, beim dem Thema Sales, Provision ist eigentlich ein großer Teil, teilweise noch größer als das Fixum. Und ja, da möchte ich eben auch wissen, was passiert mit meinem Geld? Wo kommt mein Geld her? Habe ich eigentlich auch das bekommen, was mir zusteht? Ne? Und habe halt gemerkt, das ist ein Thema, was halt viele Leute umtreibt da draußen. Und ein zweiter Punkt auch noch beim Thema selbstständig machen ist auch so ein bisschen dieses Freiheitsgefühl. Niemand zu haben, der sagt, hey, du musst das so machen, du musst das so machen. Sondern ich sage so, nein, ich teste das einfach und schaue, ob das für mich funktioniert.
Sehr gut. Bei mir ist auch Selbstständigkeit, ne? 5 Euro fürs Phrasenschwein heißt immer, da bist du selbst und ständig unterwegs. Ist es bei mir überhaupt nicht. Bei mir ist es genauso, wie du sagst, ich habe die Freiheit zu entscheiden, wann bin ich selbst und wann bin ich ständig. Das war für mich damals auch der Antrieb Nummer 1, zu sagen, ich will nicht 24/7 rund um die Uhr arbeiten, sondern so, wie ich es will. Und mir ist auch, ich habe jetzt letzte Woche wieder Teilnehmer gehabt, ich sage, Alex, wenn du selbstständig bist, du bist so viel unterwegs, wie viele Stunden arbeitest du denn die Woche? Ich kann es dir nicht sagen, Mann. Das ist meine
Viel Woche ist es nicht. Viel ist es bei dir nicht.
Du merkst schon, ich kann keine Frage oder Aussage stellen, ohne dass Skeppis kommentiert. Das ist auch so ein Ding. Mein Tag beginnt, wenn ich aufstehe, und er endet, wenn ich ins Bett gehe. Weißt du, das, die Freiheit zu haben, das selber zu justieren, dazu kann ich es da 100% nachvollziehen, dass das für dich auch der Fall ist.
Und wenn das ein Thema ist, hinter dem du stehst, wo dein Herzblut reingeht, dann merkst du die Zeit nachher gar nicht mehr.
Nehmt euch ein Zimmer, ihr Romantiker. Jetzt will ich mal kommen, weil das ist mir besonders wichtig. Du sagst ja Beamten, deine Eltern. Ja. Was ist denn der Grund, warum du keine Eier in der Hose hast und dich selbstständig richtig machst und nebenbei noch so ein bisschen so eine Arbeit hast? Noch so eine Sicherheit, ein Wohlfühlbereich, noch ein bisschen kuschelig. Warum machst du dich nicht voll selbstständig?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage.
Danke.
fand ich auch.
Ja. es ist also einerseits natürlich so eine finanzielle Komponente dabei. Weil gerade das, was wir machen, Software zu verkaufen, da sind Unternehmen meistens, und das merken wir auch gerade, sind da resistenter, ein Geld auszugeben für etwas, was wiederkehrend ist, als für eine Service-Dienstleistung. Beispiel, wir haben neben der Software, die wir vertreiben, auch noch Commission-Workshops, also wirklich Workshops, die wir verkaufen, da mal eben 2.500 Euro für auf den Tisch zu legen, sagen die Unternehmen, kein Thema. So, buchen wir 2 Tage, passt. Jetzt aber für eine Softwarelösung 10.000 bis 50.000 Euro im Jahr auszugeben, da ist die Resistenz größer und bedeutet eben auch, wir brauchen ein bisschen länger, um eben nachher auch ein profitables Unternehmen aufzubauen. Und das ist eigentlich der einzige Grund, dass ich sage, gut, ich bin noch wohlig warm, weil es noch ein bisschen dauert, bis wir eben die entsprechenden Umsätze machen, dass wir alle Vollzeit reinspringen.
Ja, voll geil. Man muss ja... auf der einen Seite, wie geil ist das auch, dass du einen Arbeitgeber hast im Moment noch, der sagt, hey, wir sind froh, wenn du einen halben Tag bei uns bist. Weißt du, also jeder andere würde da den berühmten Mittelfinger zeigen und sagen, hey, wenn du nicht zu 100% hinter unserem Unternehmen stehst, dann tschö mit Ö. Wie geil ist das auch von deiner Company, dass die dir das ermöglicht?
Kann dich aber auch zurückhalten. Diesen halben Tag in der Selbstständigkeit. Ich will trotzdem mal einen Punkt dazu sagen, weil das war natürlich eine absichtliche Frage. Ja, aber ich muss die nicht vorbereiten. Die kommen bei mir einfach so, weil ich das fühle.
Ich habe auf die Frage eigentlich auch schon gewartet, weil ich weiß ja auch, bei euch war das beiden so, Alex war ja auch selbstständig, du hast dann auch erstmal gesagt, ja, ich taste mich ran, und dann hat Alex sich ja auch gechallenged. Stefan, warum machst du es eigentlich Vollzeit?
So, der Mann ist vorbereitet.
Ja, es kann ja keiner ahnen, dass du alle 178 Folgen dir angehört hast, scheiße. Also ich will dir mal kurz einen Impuls mitgeben, und da merke ich jetzt schon, warum du auch hier bei uns im Podcast bist, du kannst eigentlich nur ein Großer werden, weil ich habe jeden Tag mit Unternehmern zu tun und zumindest denken, sie haben 5 Bücher gelesen und sind halt die krassesten Unternehmer überhaupt. Ich habe mit den Menschen, mit denen ich angefangen habe, vor 5 Jahren in der Selbstständigkeit, was denkst du vom Gefühl, wie viel davon noch selbstständig sind oder Unternehmer sind, Alex? Was denkst du, nur vom Gefühl her?
Eine Prozentzahl meinst du?
Ja, so genau.
Prozentzahl. 10%?
Ungefähr, ziemlich genau. Warum? Weil die alle eins gemacht haben, die haben tolle Bücher gelesen, haben sich selbstständig gemacht, haben keinen Cent irgendwie als Sicherheit auf dem Konto, ja, und gehen halt voll los. Und die ersten Aufträge zu bekommen, das geht vielleicht noch, aber den zweiten, dritten, vierten, fünften, also das dauerhaft durchzuziehen, das ist Königsdisziplin. Und Mr. Marx, was haben Sie mir für einen wertvollen Tipp mitgegeben? Und den kann ich nur an alle da draußen propagandieren. Oder weißt du selber, Alex?
Muss ja Gott und Schatzi sagen.
Nee, ich meine jetzt bei dir wirklich, Alex. Weißt du, welchen Tipp mir...
Bin gespannt.
Magst du es nochmal wiederholen, Maxi?
Ja, ich bin auch gespannt. Aber wahrscheinlich meinst du den ausschlaggebenden Impuls, dass ich sage, pass auf, ich helfe dir gerne in deiner Unternehmensgründung, in deiner Selbstständigkeit, aber nur, wenn du vorher deinen aktuellen Job kündigst und 100% Fokus setzt auf das, was du willst.
Genau, aber du hast einen Satz vorher gesagt.
Und er hat, hallo? Vielleicht hallo? Oder
genau.
Oder guten Morgen.
Er hat gesagt, wenn du dich selbstständig machst, musst du so viel Geld
ganz genau, sehr gut. Das waren so 2 Tipps, weil die ich damals auch bekommen habe. Seit wenn du in der Selbstständigkeit brauchst, du so viele Rücklagen, so viel Geld auf deinem Konto, dass du ein Jahr lang auf gleichem Niveau leben kannst, ohne einen Cent zu verdienen. Weißt du, nicht mit Abschlägen und sagen, na gut, dann fahre ich halt mal nicht in Urlaub, dann gehe ich bloß einmal die Woche essen, sondern 1:1 auf deinem Level leben kannst, wie du heute bist, ohne einen Cent zu verdienen. Das hat mir auch geholfen.
Also dass man auch nachts wohl schlafen kann, meinst du, ne?
Ja, und vor allem, weißt du, wenn du anfängst, dich privat einzugrenzen, sagen, Mensch, okay, im ersten Jahr der Selbstständigkeit, da ließ ich mir kein X5, sondern einen gebrauchten Einser, und dann gehe ich nur noch einmal die Woche essen, und zwar in die Dönerbude um die Ecke. Urlaub kann man auch mal ein Jahr ausfallen lassen, und meine Tochter kann auch die Klamotten vom Vorjahr tragen. Nein, ne, ich habe auf dem gleichen Niveau weitergelebt, weil ich Rücklagen hatte. Mhm. Also ich hatte quasi ein Jahresgehalt netto als komplette Rücklage.
Voll. Und der Punkt ist ja viel, viel mehr, nicht weil du nachts nicht schlafen kannst, sondern einfach nur, ich meine, wenn du jetzt einen verdammten Samenkorn in den Boden haust, den kannst du nicht dran ziehen. Gras wächst nicht schneller, weil du dran ziehst. Es braucht alles seine Zeit. Ja. Und du kannst jetzt das geilste Produkt haben überhaupt. Ich 100% feilste die ganze Zeit dran. Was geht noch besser? Was kann man machen? Wie sieht der Kunde aus? Du bist permanent im Prozess. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bist du fertig. Und dann musst du die Eier haben, rauszugehen und wirklich Leute anzuhauen. Weil jetzt verkaufst du dein eigenes Produkt. Und jetzt meine Frage noch dran. Hast du das Gefühl, es ist anders? Jetzt bist du ja eine ganz andere Art Verkäufer. Was hat sich verändert in dem Art und Weise, wie du dich verkaufst? Dein eigenes Produkt, deine eigene Seele jetzt wirklich. Hat sich da was verändert? Wenn ja, was?
Ja, man ist noch verantwortungsbewusster. Weil jetzt stehst du ja noch mal mehr mit deinem eigenen Namen da. Das hast du ja vorher immer im Namen eines anderen Unternehmens und vielleicht auch mit anderen Gesichtern davor verkauft. Aber jetzt verkaufst du ja wirklich für dich selbst, also selbst und ständig, wie Alex schon angesprochen hat. Und das ist auch etwas, was in mir schlägt, wenn ich mit einem ein Geschäft eingehe mit einem Unternehmen. Dann mache ich das nur, wenn ich danach sagen kann, alles klar, ich kann wirklich auch deren Bedürfnisse bedienen. Weil was ich nicht möchte, ist irgendjemandem da draußen irgendwas verkaufen und nachher deren Wünsche gar nicht berücksichtigen können in der fortlaufenden Geschäftsbeziehung. Deswegen würde ich sagen, das Verantwortungsbewusstsein in mir ist einfach größer geworden. Plus natürlich auch, wenn jetzt irgendwie ein Problem aufkommt oder auch noch Wünsche da sind, du bist immer der Ansprechpartner Nummer eins. Vorher konntest du immer sagen, du delegierst, aber jetzt ist es wirklich so, du stehst bei allen Aufgaben im Mittelpunkt. Ne? Ich meine, schauen wir uns mal das Softwareunternehmen an. Es gibt einen Kundenbetreuer, es gibt Sales, es gibt Customer Support, es gibt ein Entwicklungsteam, was irgendwelche Bugs fixt. Ja, jetzt bin ich die Person, die da sitzt und all diese Punkte aufnimmt.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, du stehst jetzt mit deinem Namen in der Verantwortung.
Ja.
Dann nenn uns doch jetzt mal den Namen deiner neuen Firma, deiner gegründeten Firma, dass wir den auch mal hören.
Ja, Centify.
Buchstabier doch mal.
C-E-N-T, also wie der Cent.
Ja.
Und dann I-F-Y.
Okay, und dahinter versteckt sich was?
Ja, also man erwartet man natürlich eine tolle Namensgebungsgeschichte. Im Grunde genommen, das englische Wort für Provision heißt Commission. Und wir haben gedacht, alles klar, wie kann man ein einfach klingendes Wort rausmachen, wie Spotify oder Shopify? Und daraus wurde eben Centify.
Ich find's mega sexy. Aber ich will noch mal kurz, weißt du noch, wie unser Podcast heißt?
Wer lacht, verkauft.
Super, es geht um das Thema Verkaufen. Und da will ich mit dir noch mal kurz reingehen, weil das mir super wichtig ist. Du sagst gerade, jetzt hast du Verantwortung, alles wunderbar. Hast du auch manchmal das Gefühl, dadurch, dass du jetzt so viel Verantwortung hast, deinen eigenen Namen, dass du schon mal einen Sales gekillt hast, ja, dass du gesagt hast, Mensch, du kannst es vielleicht doch nicht irgendwie umsetzen und deswegen stellst du vielleicht nicht die Abschlussfrage oder hältst dich vielleicht zurück und gehst nicht diesen Schritt, komm, ich close erstmal den Kunden und dann sehe ich, wie ich es umsetze.
Ja, absolut, würde ich schon sagen. Also going for the kill, sage ich jetzt mal, ist immer die Abschlussfrage stellen. Mache ich tatsächlich jetzt deutlich bewusster, würde ich sagen, weil auch gerade muss man auch sagen, im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe, ein Sales-Zyklus sieht mittlerweile anders aus bei mir. Mhm. Weil wir verkaufen auch größere Tickets, also ich sage jetzt mal Beträge, die eben die Unternehmen aufrufen müssen, als ich zuvor getan habe. Das heißt eben auch, der Prozess dahinter ist oftmals ein komplexerer. Mhm. Dementsprechend, ich kann natürlich jetzt in jedem Termin die Abschlussfrage stellen, weiß aber auch oftmals schon durch ein Sales-Framework, was ich für mich selber nutze, der Entscheidungsträger, der ist vielleicht in den ersten ein, zwei Gesprächen gar nicht dabei, weil es die Aufgabe ist von den Personen, die an den Entscheidungsträger berichten, eine Erstevaluation auszuführen und dann nachher in einem dritten, vierten Termin kommt der Entscheidungsträger hinzu und der muss dann eben nur noch die Entscheidung treffen, ja oder nein.
Das heißt, die Komplexität, die du gerade beschrieben hast, ist einfach ein längerer Sales-Cycle.
Komplett, ja.
Mit verschiedenen Ebenen, C-Level, verschiedene Abteilungen. Ja. Genau. Hast du jetzt schon ein Gefühl dafür, wie lang dauert aktuell so ein Sales-Cycle bei dir zwischen Kaltakquise, Anruf und Vertragsunterzeichnung?
Ja, also wir haben natürlich ja erste Kunden geclosed und davon auch eben welche, die nicht in dieser Validierungsphase dabei sind. Ich würde sagen, was wir jetzt so sehen, sind so 3-4 Monate ungefähr. Mhm. Also eher 4 Monate. Mhm. Aber es hängt natürlich immer davon ab, wie groß nachher auch das Investment der jeweiligen Firma ist. Wir sehen zum Beispiel gerade bei den Unternehmen, die wir jetzt neu dazugewonnen haben, die Ticket-Sizes, die werden immer größer. Weil bei uns ist es im Endeffekt so, wir rechnen pro Nutzer ab. Und unser Ziel ist zum Beispiel, Unternehmen zu gewinnen, die mindestens 20 Vertriebsmitarbeiter haben. Mhm. Jetzt gibt es aber auch viele Unternehmen dabei, die haben 50, 100, 150, 250. Mhm. Das heißt also, könnt ihr euch vorstellen, der Unterschied zwischen 50 Vertriebsmitarbeitern oder 250 Vertriebsmitarbeitern immens. Ist natürlich auch nochmal gigantisch. Ja. Mhm.
Findest du im Vertrieb, nur so von deiner eigenen Meinung, von deinem eigenen Gefühl, sollte jeder Vertriebler eine Provision bekommen oder mit einer Provision arbeiten?
Ja.
Warum?
Weil am Ende des Tages, es gibt natürlich Leute, die sind von sich aus intrinsisch motiviert. Die sind einfach, die sagen, geil, geiles Produkt, geile Firma, geiles Unternehmen. Aber sind wir mal ehrlich, jedes Produkt da draußen ist eigentlich auch nur ein Commodity, ist austauschbar. So, am Ende des Tages, 90% der Vertriebler da draußen sind auch irgendwo monetär getrieben. Das heißt also, warum soll ich zum Beispiel auch, und das bin ich jetzt mal ganz plakativ, warum soll ich zum Beispiel auch in Vertrieb gehen, wenn ich mir das komfortabel machen kann im, weiß ich, HR zum Beispiel?
Marketing.
Ja,
Marketing.
Genau. Aber ich meine, man muss ja jeden Tag rausgehen, man muss zum Hörer greifen, man muss Kaltakquise machen. Es wird jeden Tag unkomfortabel und diese also diese unkomfortable Situation, finde ich, ist auch irgendwo gerechtfertigt, dass sie entsprechend entlohnt wird bei erfolgreicher Umsetzung.
Cool. Wenn du ehrlich bist, ein guter Verkäufer, eine gute Verkäuferin, wird der ehrlich gesagt gar nicht dafür bezahlt, Abschlüsse zu machen, sondern wird dafür bezahlt, die Gegenwehr wegzupacken. Weißt du, die wird ehrlich gesagt dafür bezahlt, die ganzen Neins wegzustecken, trotzdem motiviert zu bleiben. Schmerzensgeld. Ne? Natürlich klingelt auch nochmal der Geldbeutel, wenn der Kunde kommt, aber all das, was da dazwischen ist, ne, die 50 Neins, die du dir holst, bevor beim 51. Mal Kunde kauft, deshalb ist es genau richtig, dass der Vertrieb dementsprechend gut verprovisioniert wird.
Es ist ja auch eine Frage von Motivation. Also wie schaffst du es denn bei einer Person langfristig über mehrere Jahre am besten?
Ja.
Weil du möchtest ja eine gute Person auch lange halten. Wie schaffst du es denn dann, diese Person zu halten, wenn ich eben zum Beispiel durch monetäre Anreize oder, ich sage jetzt mal, Sachwerte, ne?
Alex, jetzt, ich will mal so dir ein paar Fragen stellen. Mir ist also grundsätzlich egal, was du machst. Mir ist immer ganz, ganz wichtig, wen suchst du? Ganz, ganz konkret. Und du weißt ja, dass der junge Mann hier oben links, mit dem ich schon so viele wundervolle Zeit geteilt habe und Podcast-Folgen habe, Vertriebstrainer ist in vielen großen Vertriebsorganisationen. Und wir nehmen mal an, er wäre jetzt nicht im Raum, sondern wir würden darüber sprechen. Wie müsste die Person aussehen, dass dir Alexander Marx eine richtig fette Empfehlung geben kann? Dass er dich ins Spiel bringt. Also wie muss diese Person aussehen?
Ja, klassischerweise natürlich immer jemand aus dem C-Level, aus der Geschäftsführung. Was wir häufig merken, die Entscheidungsträger, die auch das Budget dafür haben, sind entweder der CFO, also Chief Financial Officer, oder der Leiter der Vertriebsabteilung, ja, kann ja Chief Sales Officer oder der englische Begriff gibt es, glaube ich, 10 verschiedene dafür, aber der klassische Geschäftsführer für den Vertrieb. Diese beiden Personen entscheiden das in der Regel. In ganz seltenen Fällen gibt es auch noch den Chief Operating Officer, weil was wir häufig merken, wenn wir im Erst- oder Zweitgespräch mit Unternehmen sind, dann gibt es oftmals gerade bei Softwareunternehmen eine Abteilung, die nennt sich Revenue Operations. Die ist quasi, die berichtet direkt an den Chief Sales Officer, Chief Revenue Officer, um eben klassischerweise Sales Controlling durchzuführen. Ne? Aber hat jetzt natürlich im Software Sales immer einen fancy Namen. Das heißt also, solange es eine Person aus Revenue Operations ist, aus ein Vertriebsverantwortlicher oder ein Finanzverantwortlicher, dann sind die Personen immer richtig bei uns.
Und die Frage dazu, welche Frage müsste Alex dem CFO stellen, damit er dich ins Spiel bringen kann? Welche Frage, wir trinken jetzt ein kleines Weinchen zusammen, es war ein geiles Training, welche Frage müsste er ihm stellen?
Ja, kann man einfach fragen, wie sie aktuell noch die Provision managen. Wenn es noch in Excel ist, dann sind sie sehr gut bei uns aufgehoben.
Okay.
Gut.
Danke.
Wenn du akquirierst, wen willst du als allererstes ansprechen? Wo steigst du ein? Du greifst zum Hörer, willst du einen neuen Kunden begeistern? Wo steigst du ein?
Das, was ich von dir gelernt habe, ganz oben. Und dann, wenn ich da nicht weiterkomme, dann gehe ich eine Ebene tiefer.
Sehr gut, genau das wollte ich hören. Und auch nochmal raus an alle da draußen, steigt immer ganz oben ein. Ich hatte jetzt auch wieder das Training die Woche im Schwäbischen, wo siehst du, aber Alex, wir können doch bei Unternehmen mit 4.000, 5.000 Mitarbeitern, wenn es um das Thema geht, nicht ganz oben einsteigen. Doch, ist ganz einfach, man sagt nur die Hörer in die Hand nehmen, die Nummer wählen und den erfragen. Also steigt immer ganz oben ein.
Ich finde das in der Theorie gut, was ihr sagt. Aber ich habe vorhin rausgehört, Alex, dass du gesagt hast, ja, du guckst auch ein bisschen weiter in unteren Abteilungen. Hand aufs Herz, in der Praxis steigst du immer oben ein. Aber gerade wenn du auf LinkedIn gehst, weil die Big Bosse, die Entscheider schreiben in den seltensten Fällen auf LinkedIn. Wie machst du es wirklich?
Ich schreibe mehrere Personen auf einmal an.
Auf einmal, okay.
Die Person, die aber am schnellsten für das Thema offen ist, natürlich immer die Arbeitsebene, weil die spürt den Schmerz ja. Und das ist dann oftmals Revenue Operations, Sales Operations. Aber ich habe auch schon diverse Termine gehabt, eben, wo der CFO gesagt hat, alles klar. Genau das ist ein Problem bei uns. Wir müssen gerade 1,5 Arbeitsvollzeitkräfte nur auf dieses Thema münzen, damit das abgebildet werden kann. Das ist einfach zu viel. Das möchte ich gerne lösen. Ist halt immer die Frage, wie sehr ist das schon ein Thema, was oben beim C-Level angekommen ist? Mhm. Aber klassischerweise, da hast du natürlich recht, ist die Resonanz erstmal da bei der Arbeitsebene.
Ich will es gerne ergänzen, weil Gabby spricht ja gerade von der Theorie. Mhm. Ich komme sehr stark aus der Praxis. Ich habe die Tage mal gerechnet, ich mache im Jahr ungefähr nur mit meinen Teilnehmern zwischen 6.000 und 8.000 Calls. Mhm. Das ist immer weit weg von Theorie. Mhm. Und in der Praxis zeigt sich das einfach immer und immer wieder. Es macht Sinn, oben einzusteigen. Na, natürlich ist es, und deshalb hat die Frage von GB, es ist sau schwer, da oben reinzukommen. Du brauchst viel mehr Anläufe, aber am Ende des Tages zahlt sich hinten raus das Ganze das aus. Und ich bin ja mittlerweile, penetriere es ja nicht nur oben einzusteigen, aber ich sage, die ersten drei Versuche immer oben einsteigen. Dann kannst du runtergehen, dann kannst du von mir aus in den Fachbereich. Oder du hast halt, Alex, du wirst ja auch noch kennen, den oder die MAN, wo die Mittel hat, die Autorität besitzt, die Notwendigkeit sieht. Wenn das nicht der CRO ist Chief Revenue Operation Manager oder CSO. Das ist eine Ebene drunter. Du weißt aber, er kann genau die drei Buchstaben abliefern. Dann gehe ich auch da rein. Ne? Aber in der Praxis zeigt sich's immer wieder. Es ist mehr Arbeit, aber langfristig immer effektiver, wenn du oben reingehst.
Genau. Und das, ich will noch mal kurz reingehen. Also für mich ist einfach die Motivation, dass du das mal gerade als neuer Gründer auch vielleicht nochmal auf den Punkt bringst. Viele wollen oben einsteigen. Probieren das 3, 4, 5, 10 Mal, dann kriegen sie vor einen Sack vor die Fresse und auf einmal fangen sie an, mit dem Zimmermädchen zu telefonieren und wundern sich, warum nichts passiert am Ende des Tages.
Mhm. Ja.
Also wie voll. Viel... Ja, bitte.
Voll, also was, das ist ganz auf jeden Fall ein gutes Thema. Was wir zum Beispiel auch gemerkt haben, ist, wir führen Gespräche auf der Arbeitsebene, aber am Ende des Tages die ganzen Ereignisse, die eintreten können, Unternehmen wird aufgekauft, man gliedert eine Abteilung aus, Prioritäten, die werden natürlich oben entschieden.
Exakt. Ich meine, du, letztendlich brauchst du ja sowieso immer alle im Boot. Weißt du, ist ja bei mir genau das Gleiche. Ich steige oben in der Geschäftsführung ein, aber ich brauche nachher auch den CFO an meiner Seite. Ich brauche den Vertriebsleiter an meiner Seite. Ich brauche jetzt beim neuen Kunde von mir interne Trainer an meiner Seite. Abholen musst du schon alle. Und das ist ja die Schwierigkeit, alle abzuholen, ohne den einen oder anderen mit dem kleineren Hut dastehen lassen. Wie sind deine, hast du so eine Quote, Alex, wo du sagst, okay, von so und so viel Calls erreichst du final so und so viele Entscheider und kannst die terminieren? Hast du da eine Quote?
Ist ganz, ganz schwierig, weil gerade das Kundensegment, auf das wir uns konzentrieren, Software as a Service, da ist es leider, und das muss man echt dazu sagen, in der heutigen Zeit so, dass die meisten nur noch eine Support Nummer haben. Also du hast keine Impressum mehr, wo du anrufst und sagst, alles klar, verbinden Sie mich mal bitte mit dem Herrn Marx.
Ja.
Oder auf Geschäftsführerebene, wie auch immer.
Da
kommst du gar nicht so weit. Die meisten sagen, sie können gar nicht verbinden, sie sind nur im Support. Das heißt, wenn du dann nicht irgendwie ein Tool nutzt wie Lusha und da irgendwie eine Handynummer noch findest, die gerade noch die Person privat nutzt, dann wird es schon eng.
Ja, sehr, sehr cool. Und das heißt quasi, gibt es aktuell so 2, 3 Kunden, wo du sagst, du kommst gerade aktuell nicht ran, aber vielleicht gibt es hier jemanden, der das vielleicht hört, wo du sagst, boah, das wäre echt ein geiler Premium-Kunde, vielleicht Firmennamen, keine Ahnung, ob du da jemanden hast?
Ja, also ich sag mal so, ich bin ja Hamburger, sitze in Hamburg und es gibt ein ganz tolles Unternehmen in Hamburg, Statista, kennt wahrscheinlich jeder hier, der schon mal im Studium war oder auch sonst mal irgendwelche Analysen gesehen hat. Also das wäre natürlich ein toller Kunde, den wir gerne gewinnen würden. Ansonsten, gibt auch zum Beispiel ein tolles Handwerkersoftware aus Hamburg, nennt sich Plancraft. Und da gibt es eben noch andere Mitstreiter im Markt, die würden auch alle wunderbar zu unserem Kundenprofil passen.
Ja, voll geil. Und fetten Respekt jetzt schon, dass du zumindest schon 2 Namen sagen kannst. Die meisten sagen, ja, alles und jeden, alle, die mit Vertrieb zu tun haben, ab 20 Mitarbeiter. Nee, also fett, richtig geil, top, Mann.
Also Plancraft und Statista.
Ja. Ja, genau. Und dann gibt es halt noch 2 weitere bei Plancraft im Bereich. Das ist Tooltime und das ist Hero Software. Und ich würde sagen, alle von diesen 3 oder 4 Unternehmen würden wunderbar zu uns passen, weil die eben die entsprechende Größe mitbringen an Vertriebsorganisationen und eben auch andere Charakteristiken, wie zum Beispiel relativ viele Deals, wo wir merken, wow, da kann eine Automatisierung, wie wir sie eben bereitstellen, unfassbaren Mehrwert liefern.
Jetzt haben wir ja in dem ein oder anderen Training, was wir gemeinsam hatten, ja immer auch über Pitchen gesprochen, ne? Klassischer Elevator-Pitch. Mhm. Jetzt hatten wir ja gerade schon Time Tool, Hero Software, Plancraft, Statisto, whatever. Pitch die mal. Wie würdest du die pitchen in 30 Sekunden?
Wie ich mich pitchen würde?
Ja.
Ja. Ich würde am Ende, also im Grunde mache ich das eigentlich folgendermaßen. Ich pitch nicht das Produkt als solches, sondern ich sage, ich stell mal ein Problem raus. Sag zum Beispiel, Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel Deskly, hatten folgendes Problem. Haben ein Vertriebsteam von 20 Leuten, die eben Provision erhalten, um möglichst viel Gas zu geben auf der Sales-Fläche. Das ist aber so Status quo. Alle Provisionen werden bis dato in Excel gemanagt, was dazu führt, dass die Vertriebler keine Echtzeittransparenz darin haben, was sie verdienen können und schon verdient haben. Und das ist normalerweise sehr motivierend, das Ganze zu sehen. Klingt das vertraut? Das ist eigentlich der Pitch. In erster Instanz immer zu schauen, liegt Excel vor, weil dann wissen wir ja sicher, wir können Mehrwert liefern.
Ja. Holt mich voll ab. Ich hab selber zwei Kunden, wo ich von den Mitarbeitern immer wieder höre, Mensch, Provision nicht richtig ausgezahlt, falsch ausgezahlt, keine Transparenz. Ja. Ich denke, also ich feiere es sehr. Ich habe noch ein paar Fragen. Darf ich, Alex? Schatzi, Maxi?
Gott.
Gott, genau. Du bist ja jetzt in der Selbstständigkeit, du hast gegründet, Unternehmertum, die Reise geht los. Gibt es so klassische Mindset-Blockaden, wo du merkst, boah, jetzt fickt mich gerade mein Hirn so hart?
Ja.
Was ist das? Was hol mich mal rein, was ist das bei dir?
Ich würde sagen, wir reden ja über Sales hier, ganz klassisch, du hast einen Tag, du kriegst 5 Neins ins Gesicht gedrückt. Aber da muss ich auch sagen, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für meine Mitgründer. Der Schatzi Gott kennt ja den einen Mitstreiter, den Gregor auch. Und ich kann nur betonen, wie wichtig es ist, einfach auch da Mitstreiter zu haben, weil wenn du mal einen schlechten Tag hast, der andere zieht dich mit hoch, und genauso wenn der andere einen schlechten Tag hat, du bist da für ihn.
Das super, ist so, ist, finde so ich super wichtig. Romantisch, finde ich super romantisch. Aber was sind Sachen, die dein Hirn ficken? Piep, jetzt habe ich das gesagt. FSK 18.
Zweimal schon.
Aber halt, wo du recht merkst, gibt es auch welche Seiten.
Mein Geil, dass ich auch nicht der Asoziale bin.
Ja, Mann. Du musst dich ja benehmen irgendwie. Heute benimmst du dich irgendwie. Aber gibt es da irgendwas, wo du auch mal denkst, oh fuck, Alter, warum mache ich den ganzen Bums hier überhaupt?
Oh, ich könnte jetzt drei Sachen nennen. Erstens, du kriegst von einem CEO von einer SaaS-Firma, dem du eine E-Mail geschrieben hast, kriegst du eine Klageanhalt, der von dir 600 Euro Schmerzensgeld haben möchte, dafür, dass er sagen musste, er musste sich den Dreizeiler durchlesen. Also Grüße gehen raus hier an den Kollegen, der das, wenn er das hört. Dann zweiter Punkt ist auch, du hast irgendwie 4-5 Meetings mit einem riesigen Deal, wo es eigentlich darum geht, das Ganze nur noch in Entscheidungsprozess zu bringen gegen einen Wettbewerber im Markt aus den USA. Und auf einmal wird verkündet, dass die gerade aufgekauft worden sind.
So von dem anderen, der gepitcht hat.
Das wär's noch, ne? Aber nein, genau sowas. Und das ist uns tatsächlich zweimal innerhalb von 2 Wochen passiert. Und das ist natürlich super ärgerlich, wenn du da schon so viel Zeit und Ressourcen reingesteckt hast. Und wir haben vorhin drüber gesprochen. Das ist ja auch etwas, was mich selber stört. So dieses, dadurch, dass ich das ganze Jahr aktuell noch halbtags mache, fehlt natürlich auch einfach Ressourcen, die sind noch begrenzter als jetzt im Volltagsjob. Mhm. Und dann ist es noch ärgerlicher, wenn du nachher hinten raus dieses Ergebnis hast, wird aufgekauft, das Budget ist eingefroren. Was machst du?
Jetzt, das, was du gerade skizziert hast, ne, mit ihr seid kurz vorm Closing, der Kunde wird aufgekauft, du hast die Klage im Hals. Jetzt weiß ich ja, der Gabby macht gern so Klangschalen-Yoga, der rettet gern Delfine und der rubbelt Wale. Sich auch an Wale und an Bäumen und so und läuft nackt durch den Regen. So kriegt der sich irgendwie auf den Schirm. Wie gehst du mit so, ganz persönlich mit so, in dem Moment sind es ja schon fast Misserfolge oder nie Tiefschläge. Wie gehst du damit um mental?
Ich sehe das immer ganz einfach. Sales ist wie so ein Konjunkturzyklus. Mal geht's hoch, mal geht's runter. So, und irgendwann, wo ein Tief ist, geht es auch irgendwann nach oben. Ne? Also es dreht sich alles, so ein bisschen wie Kraft des Universums, alles kommt nachher wieder auf einen zurück. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was man im Sales für sich akzeptieren muss. Es gibt Tage, da kriegst du in die Fresse, es gibt Tage, da machst du 5 Abschlüsse.
Dieses Akzeptieren. Ja, aber du musst es doch irgendwie musst es doch verarbeiten. Gehst du dann in ein Zimmer und schreist oder an den Boxsack oder...
Ich geh morgens zum Sport und stemme da die Gewichte und das reicht.
Ey, da kann ich mich auch noch dran erinnern, wo wir uns ganz frisch kennengelernt haben. Das Training ging los um 8.30 Uhr, da war der Dosse schon Loggener, 2 Stunden im Fitnessclub, ne, mit seiner Tupperdose mit Reis und Hühnchen drin und hat er sich weggefuttert um 8:30 morgens. Crazy. Machst du heute noch, oder?
Ja, aber nicht mehr um 5.20 Uhr, sondern mittlerweile ist es 6.30 Uhr geworden, wo ich dann.
6.30 Uhr, faule Sau.
Alex, ich will trotzdem noch mal rein. Klingt immer alles zu schön, wie du das gerade sagst. Ja, finde ich auch gut. Du musst es akzeptieren. Vertrieb ist ein Zyklus. Ja, das habe ich auch alles schon mal gelesen und gelernt und so weiter und so fort. Aber hol mich mal in das Thema bei dem Thema Disziplin rein. Mhm. Also das, was ich gerade raushöre, ist, dass du extrem diszipliniert bist. Beschreib das mal, wenn ich sage, ey, beschreib mal das Thema Disziplin an dir als Person? Wie sieht das aus?
Ja, also ich würde sagen, eine Sache, die da wirklich hilft, ist der Sport. Also ich bin jetzt gerade hier in Valencia, bin jetzt nicht gerade in Hamburg, wo ich sonst bin. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich hier angekommen bin, ist, ich bin abends noch und habe mir ein Fitnessstudio gesucht, habe mir eine Wochenkarte gekauft. Meine Stiefschwester war noch dabei und überlegt, ja, soll ich das machen? Soll ich auch noch damit kommen? Meine Sinede fühle ich nicht. Und ich habe gesagt, für mich ist das keine Frage. Ich mache das. Ich stehe morgens um 6 Uhr auf. Sie steht um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr auf. So ist einfach unterschiedlich. Ich ziehe das durch, weil ich sage, ich brauche das. Und geregelt, und wenn man ein bisschen Struktur hat im Leben, dann, sag mal, dann fällt es auch leichter, nachher produktiver zu sein.
Ja.
Ja. 100%. Also, deswegen wirst du den Unterschied machen. Du wirst den Unterschied machen, wenn du dran bleibst. 100%. Ja. Und dieser verdammte, sorry, dass ich es sage, diese beschissene Selbstständigkeit, ja. Das ist einfach, es ist ein Krampf. Es geht hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, ja. Aber diese Dellen, die werden irgendwann nicht mehr so krass werden. Aber es wird trotzdem noch passieren.
Ja. Was ich jetzt schon mal richtig geil finde, Alex, der Podcast läuft jetzt schon 45 Minuten, also crazy, wie die Zeit vergeht. Krass. Und was mich stark beeindruckt, also, weißt du, meine Fragen sind ja so lapidar, weißt du, 0815, aber Stefan, der geht da richtig deep rein. Und das Geile ist, du findest auf jede Frage sofort eine Antwort. Und hier nochmal raus an alle, es war nicht so, dass die Fragen vorbereitet an den Mr. Dosse gegangen sind, das kommt alles spontan aus der Pipeline rausgeballert. Das ist schwer beeindruckend, wie schnell du Antworten gibst auf die Fragen und mit wie viel Tiefe die gefüllt sind. Sehr stark.
Und da will ich nochmal kurz reingehen, und ich glaube halt, das ist für alle extrem wichtig. Verkaufen hin oder her. Was denkst du ist aber wirklich für dich, Alex, dein fettester und geilster Skill, den du hast?
Oh, scheiße, Mann, die Frage hatte ich mir auch aufgeschrieben.
Ich weiß, ich habe sie dir geklaut.
Also wenn ich das jetzt mal einordnen müsste, was mein Umfeld mir sagt, vor allem meine Freundin, dann würde ich sagen, dass ich einfach gut mit Menschen kann und dass ich Menschen verbinden kann. Das macht mir auch Spaß. Also wenn ich zum Beispiel höre, der eine hat ein Problem, und ich war jetzt zum Beispiel von der Gartenparty, habe ich neulich den Leon kennengelernt. Der Leon hat genau dieses Problem gelöst. Dann bringe ich die zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir Spaß macht, immer unter Menschen zu sein, neue Menschen kennenzulernen und auch mal hier und da Menschen zusammenzuführen. Weil es ist genau etwas, was mir nachher auch zugutekommt, ohne dass ich das jetzt beabsichtige. Aber die Leute sind dann dankbar. Und wenn sie irgendwie merken, hey, zum Beispiel Thema Provisionsmanagement kommt auf, bumm, habe ich eine Nachricht auf LinkedIn, hey, hier, ich möchte gerne den Alex vorstellen, der löst genau dieses Thema.
Stark. Da bist du ja genau in der Welt von Stefan. Ne, das ist ja genau, das ist ja die absolute, der super, die Superkraft von Stefan, ist es ja genau das. Bist du im BNI, in so einem Netzwerk?
Nee, ich bin tatsächlich, also es gibt verschiedene Netzwerke, gerade im Softwarebereich, im SaaS-Bereich gibt es eins, was im Dachraum sehr groß geworden ist, das nennt sich AR Artist, also ARR, Annual Recurring Revenue, ist ja quasi der jährlich wiederkehrende Umsatz. Und die haben das einfach noch Artis genannt mit ARR. Ja, schön. Und das ist eine Community, die über die letzten Jahre sehr stark gewachsen ist. Und da bin ich sehr, sehr gerne Teil von. Aber wir versuchen jetzt auch gerade in Hamburg so ein bisschen mehr das Netzwerk aufzubauen, weil gerade Hamburg hat super viel Potenzial und hinkt gerade im deutschen Vergleich so mit München und Berlin einfach noch massiv hinterher. Und das würde ich ganz gerne ändern wollen.
Ja, ich gebe dir da musste dich out of dem Interview mal mit dem Gabby connecten, das ist ja leider eine Kraft, die ich gar nicht habe, nur so Netzwerken und so, aber der Gabby ist da der Master of Disaster, will ich es mal nennen.
Naja, ich habe alles von dir gelernt.
Das nicht.
Ha, verdammt, ey. Ich habe noch zwei, drei geile Fragen.
Zwei oder drei?
Ach man, ohne Scheiß, haben wir echt schon eine Dreiviertelstunde, verdammte Kacke. Ja, ey. Okay, Alex. Wenn jetzt dort draußen jemand hört, dass du dich selbstständig gemacht hast, ja, und dein Skill ist ja Verkaufen, Menschen begeistern, ja, denen geile Opportunities geben, Probleme lösen und so weiter. Jetzt will sich draußen jemand selbstständig machen. Was findest du oder wie wichtig ist dieser Skill Sales? Wie wichtig ist das für dich? Und beschreib das vielleicht ruhig mal einen Ticken ausführlich.
Also ich würde sagen,
man hatte ich ja auch.
Das ist einer der wichtigsten Skills überhaupt. Also man muss natürlich auch so ein bisschen die Ausgangssituation berücksichtigen. Möchtest du dein Unternehmen jetzt aus eigenen Stücken aufbauen, aus eigenem Kapital, was du erwirtschaftest? Oder möchtest du klassischerweise sehr schnell wachsen, Geld von Kapitalgebern einsammeln und dann vielleicht mit, weiß nicht, ein, zwei Unternehmen, die du gewonnen hast aus deinem Netzwerk, diese Story an Investoren verkaufen, Geld einsammeln und dann jemanden einstellen, der Vertrieb für dich aufbaut. Das muss man erstmal für sich klar haben. Entweder Investoren reinholen oder selbst aufbauen. Und dann, wenn man das selbst aufbaut, dann gibt es nur einen Weg. Vollgas, Sales lernen. Weil andernfalls wirst du nicht erfolgreich werden, glaube ich.
Sales lernen hat mir gefallen. Geil. Mhm.
Ja, also ich sehe zum Beispiel, Sales ist nie ein abgeschlossener Prozess. Man kann immer etwas dazu lernen. Und was ich auch häufiger merke, weswegen ich auch ab und zu gerne mal euren Podcast höre, ist einfach...
Ab und zu höre ich den zweiterfolgreichsten Potsdam-Podcast da draußen. Oh.
Du weißt ja, wie das ist. Wenn man mal auf Spotify ist, dann hört man mal Musik und mal Podcast.
Ja, und Laura Marlina Seiler, genau.
Jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht, was soll ich gerade sagen?
Sales lernen.
Man hat viele Dinge vielleicht schon mal gehört, aber die wieder wirklich so in den Vordergrund zu rücken, die Abschlussfrage zu stellen, das ist so, so wichtig. Und dabei erwische ich mich selber auch.
Ja. Und weißt du was, Alex? Eins ist noch viel wichtiger. Du bist noch nicht mal 30, dass genau das Mindset auch noch mit Ende 50 hast. Ich hatte jetzt wieder letzte Woche einen Trainingsteilnehmer, der ist 60. Und der hatte noch richtig Bock. Da hast du richtig mal. Ich hatte vor 4 Wochen einen Trainingsteilnehmer in der Schweiz, der sagt zu mir original in der Erwartungshandlungsrunde, sagt, Alex, weißt du was? Meine Erwartung ist, ich weiß heute schon, das wird mein letztes Verkaufstraining sein, weil ich in einem halben Jahr in Rente gehe. Und dann sagt der original zu mir, und ich habe richtig Bock drauf und bin gespannt, ob ich heute noch was mitnehmen kann. Mei, da bin ich schon aufgestanden, hab geklatscht. Ne? Wenn ich denke, Mei, mit 63 Jahre ist seit 45 Jahren im Vertrieb und hat immer noch Lust, Dinge dazu zu lernen. Großes Kino. Also behalte dir das bei auch für die nächsten 30 Jahre.
Du kannst alt werden wie eine Kuh und du lernst immer noch dazu.
Geil. Wow.
Ja, krass, wa?
Ja. Ich hätte auch noch eine Frage.
Mach ruhig.
Danke, sehr nett.
Also,
warte mal, ich lese mal ab. Alex. Nee, also, wir hatten jetzt gerade Antrieb, ne, was ist wichtig, Sales geht. Aber was ist denn jetzt, wann hast du gegründet? Wie lange ist es her vom Zeitfenster?
Also offiziell 1. August 2024. Das ist ganz witzig. Also steht so eingetragen im Handelsregister. Offiziell gelauncht sind wir am 3. Februar diesen Jahres.
Okay, also ich sag mal knapp fast ein Jahr bis okay. Und was war bislang auf diesem Wege die größte Herausforderung?
Gib mir kurz 5 Sekunden, um einmal darüber nachzudenken.
Ja, aber ist schon mal gut, ne? Das ist, dann können es vielleicht so viele gar nicht gewesen sein. Aber so die eine große Herausforderung.
Ich drück dann auf Pause, dass alle denken, du hast sofort geantwortet, okay?
Ja. Also ich würde sagen, die eine größte Herausforderung gerade jetzt, das ist nicht nur in diesem einen Jahr passiert, sondern schon fortlaufend, weil die Idee für Sendify gab es schon ein bisschen früher. Es gab eigentlich 3 Gründungskonstellationen. Die Konstellation, in der wir jetzt sind, die ist halt natürlich die geworden, die auch jetzt gut funktioniert. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, in erster Instanz waren wir zu dritt. Es gab den Henry, den kennst du auch, den Henry Hoffmann, der war auch hier schon mal bei euch im Podcast. Gregor und ich. Und wir hatten damals die Idee für Sendify, haben die validiert und mussten dann eben noch einen technischen Mitgründer suchen oder wollten einen dazu holen, der das Produkt eben baut, weil wir alle 3 Kaufleute sind. So, dann haben wir 2 Junior-Entwickler gefunden und dann ging es natürlich darum, wer kriegt eigentlich wie viele Anteile. So, wir hatten damals die Idee validiert, wir hatten die ersten Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten wollten, die mussten es eigentlich nur noch bauen. Und dann ging es erstmal um Erwartungshaltung. Wie managt man das? Wie kommt man nachher zusammen? Um das kurz zu halten, wir sind nachher auseinandergebrochen. Also es gab keine Gründung nachher per se. Also ging es wieder von vorne los. Wir brauchten wieder einen technischen Mitgründer. Haben uns dann noch eine neue Person hinzugeholt, haben dann aber auch gemerkt, das harmoniert gar nicht. In dem Zuge ist dann nicht nur der zweite technische Mitgründer raus, sondern eben auch Henry ist rausgegangen. Und dann standen Gregor und ich wirklich da, wow, what the fuck, was machen wir jetzt eigentlich? Weil hinzu kam auch noch, dass Salesforce, kennt ihr ja alle als CRM-System, hat zum Beispiel einen Wettbewerb von uns aufgekauft in den USA, Spiff, für, ja, wurde nicht verkündet, aber ich habe mal so gehört, 400 Millionen Euro. Und wenn du denkst, wow, wenn eins dieser CRM-Systeme das schon irgendwie aufgekauft hat, ergibt das dann noch Sinn, überhaupt in den Markt reinzugehen? Und wir haben gesagt, ja, jetzt erst recht.
Stark.
Krass. Ich überlege die ganze Zeit, Also Alex und ich, wir wollen ja auch eigentlich irgendwie insgeheim immer was gemeinsam machen, ja. Aber unsere Liebe, auch unsere körperliche Anziehungskraft, die ist so intensiv und so hart, dass wir, glaube ab und zu mal Schiss davor haben, diesen Schritt zu gehen. Aber mal gucken, was passiert. Jetzt von mir, für mich und ich mit dem Fokus auf die Uhr, für mich meine letzte Frage, die ich dir heute so ganz konkret stellen will. Ich hole kurz aus. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich 72 Kilo gewogen, hatte einen Körperfettanteil von ungefähr 7,5. Ja, ich sah aus wie Jesus Christus, nur nicht am Kreuz, sondern einfach nur extrem hot. Und im Laufe der Selbstständigkeit habe ich ziemlich genau 20 Kilo zugelegt. Ich habe mich in der Selbstständigkeit vergessen. Ja, ich habe nur noch gearbeitet. Gab es diese Momente auch schon bei dir, dass du selbst dich ein bisschen vergessen hast? Wenn ja, vielleicht kannst du da mal was zu raushauen.
Ja, ich denke, da hilft natürlich auch eine gute Partnerin. Und das kann man schon sagen, meine Partnerin achtet auch darauf und sagt zum Beispiel, hey, brauchst du mal Ruhe, brauchst du mal Zeit für dich? Mhm. Weil sie merkt eben auch, wie viel Zeit ich da investiere, wie viel Kraft da eben reingeht. Und wenn ich auch mal dann sage, wow, ich habe jetzt keine Lust auf dies und das, ich brauche einfach mal Ruhe, dann akzeptiert sie das. Und das ist für mich auch ganz wichtig, nachher auch in der Partnerschaft, dass man eben auch Grenzen aufzeigen kann. Und das ist natürlich auch schön, wenn man eine Partnerin hat, die auch darauf eingehen kann. Wäre auch noch da kurz ausgeholt. Ich habe damals mal während meines dualen Studiums gesagt, irgendwie das duale Studium war mir zu langweilig. Ich habe dann noch parallel im Startup mit angefangen und dort als erste Startup-Erfahrung gesammelt und habe dann so viel Zeit nebenbei noch investiert, dass ich auch gemerkt habe, ich war kurz vom Burnout. Und da habe ich gemerkt, wow, ich bin nur noch müde, ich bin nur noch erschöpft, ich muss weniger machen und habe da für mich schon so diese Grenze, für mich die persönliche Grenze erreicht, dass ich so weiß, wenn ich an diesem Punkt gelange, halt, stopp, tritt auf die Bremse.
Ja. Also bei mir war es ja in der Selbstständigkeit ganz anders. Also ich habe mich in der Selbstständigkeit, in meine erfolgreichen, nicht selber vergessen. Ich habe mich immer sehr belohnt und deshalb 30 Kilo zugenommen. Also es gibt ja auch die Variante.
Ich liebe dich. Der Gewinnertyp.
Der Gewinnertyp. Der Belohnungsgewinnertyp.
Ich habe so geile Bilder noch von dir. Ey. So
Mike, Gabby, yes. Ich weiß, du, das war deine letzte Frage. Ich hätte gern die allerletzte gestellt. Ich kann sie, glaube ich, nur nicht so geil stellen, wie du es immer tust. Mhm. Du hast doch immer so eine Frage mit, Mai, wenn wir uns in 10 Jahren jetzt wiedersehen würde, was würde, die meine ich.
Genau, stell du sie doch einfach nochmal.
Probier sie. Nein, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin.
Alex, ganz verrückt, nur mal angenommen, ja? Wir treffen uns, wir kommen auf die Uhr, hier, am 22. Mai 2035.
Mhm.
Also genau in 10 Jahren. Was hat sich da verändert für dich?
Dann hoffe ich natürlich, dass wir bei Sendify das Team vergrößert haben, Mitarbeiter haben, die wunderbar sich aufgehoben fühlen, bei Sendify immer noch eine gemeinsame Vision haben, an der wir gemeinsam arbeiten können und ich nach wie vor jeden Tag Spaß daran habe, an dem, was ich tue.
So, und jetzt nochmal. Mach's mal ein bisschen größer. Was hast du in der Welt verändert in den nächsten 10 Jahren, in der Verkäuferwelt?
Ich habe, würde ich sagen, hoffentlich mindestens 100.000, wenn nicht sogar vielleicht Millionen von Verkäufern Transparenz gegeben, dahingehend, was sie verdienen und noch verdienen können, damit die Karotte vor der Nase auch immer noch groß genug ist.
Genau. Und zwischendurch natürlich dir den besten Verkaufstrainer der Welt geholt, um die Skills deiner Mannschaft zu schärfen.
Das ja. ist dann ein No-Brainer.
Genau, und vielleicht bin ich ja dann immer noch Co-Host von dem erfolgreichsten Podcast und Alexander ist einfach der Coolste. Dankeschön. Nee, aber ohne Quatsch, ja, also jetzt ist eine Stunde rum, Alter. Ich feiere dich sehr. Und darf ich dir sagen, was ich an dir feiere? Du bist so straight, du bist so klar, du bringst so viele Eigenschaften mit, die Selbstständige nicht haben. Ja, das ist der Fokus genau auf das, was du umsetzen willst. Und ich wünsche dir einfach nur von ganzem Herzen, ja, dass da draußen ein paar Leute das gehört haben, dich weiterhin supporten, dass du auch anfängst, nicht nur zu geben, sondern auch zu nehmen. Und ich habe Bock, mein Netzwerk aufzumachen und da einfach mal zu schauen, ey, da muss es doch Leute geben, die dich auch supporten können und bei dir auch richtig geile Geschäftspartner werden. Ja. Habe ich voll Bock drauf. Fetten Respekt, Mann.
Und pass auf. Ich will das nochmal unterstreichen, was Stefan sagt, weil ich mache ja nichts anderes wie Verkäufer und Verkäuferin trainieren. That's my business. Stefan beschäftigt sich ja jeden Tag von morgens bis abends, über Jahre hinweg schon, mit genauso Menschen wie dir. Ne? Die in die Selbstständigkeit gehen, die Unternehmer werden wollen. Und deshalb ist das, was Stefan dir gerade zugerufen als Lob, ehrlich gesagt, vierfach so stark in der Wirkung.
Vielen lieben Dank. Also fettes Dankeschön. Das beflügelt mich nochmal und das bestärkt mich auch in dem, weiter an dem festzuhalten, was ich tagtäglich tue. Und ja, ich werde versprechen, dass ich bis 2035 alles geben werde, dass wir hier einen Alex Marx bald als Vertriebstrainer haben.
Stark. Ey, das ist doch geil. Ohne Scheiß. Lass mal eine Zahl hinterschreiben. In 2 Jahren oder in 3? Oder im nächsten Jahr?
Ich würde sagen, 3 Jahre ist realistisch.
Ich würde sagen, ey, scheiß Konjunktiv. In 3 Jahren.
Okay, 3 Jahre, komm, wir machen es konkret. Wir machen es konkret. 3 Jahre.
Ja. Ich schicke dir nachher gleich schon mal 2, 3 Terminblocker, weil wird schon eng.
Ja, wir haben 22. Mai 2028.
Sehr geil. Alex, kannst du bitte noch einmal, Alex, noch einmal ganz kurz raushauen, was deine Firma ist, wen du suchst, mal so einen schönen Abschlusspitch.
Ja, genau. Also, wenn ihr da draußen das Problem habt, dass euer Vertriebsteam keine Transparenz über, was sie verdient haben und ihr Provision immer noch in Excel managt, dann meldet euch gern bei mir. Ich schaffe da Klarheit und automatisiere euch das Ganze. Idealerweise habt ihr ein Vertriebsteam von über 20 Vertrieblern, weil genau dann eben der Schmerz recht groß ist. Und wenn ihr viele Deals abschließt, umso besser, weil dann ist der Mehrwert von Centify noch größer.
Wie können wir dich finden? OnlyFans bist du nicht, habe ich gesehen.
Also ich bin überall, nur auf OnlyFans nicht. Okay. Aber LinkedIn bin ich, glaube ich, sehr vertreten. Ansonsten mittlerweile auch gerade neu gelauncht, The Commission Corner, der eigene Podcast, oder eben auch auf LinkedIn, auf Instagram zu finden unter Centify. Also schreibt mir gern überall, gerade auf LinkedIn bin ich sehr responsive und freue mich über jede Nachricht.
Okay, pass auf, ich habe noch eine Sache, völlig unnützes Wissen. OnlyFans, habe ich letztens gelesen, der CEO von OnlyFans verdient ca. 5 Millionen Dollar im Jahr. Das beste Model auf OnlyFans ca. 70 Millionen Dollar im Jahr. Think about it.
Das beste Model, 5 Millionen am Tag. Sehr geil. Also Alex, herzlichen Dank und Maxi, das war mir ein inneres Blumenpflücken und ein wundervolles Tschö
mit Ö.